herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 20. Juni dabei seid und wieder reinhört in unsere tägliche Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir beginnen heute aus dem Alten Testament das Buch Ruth, lesen weiter aus dem Buch Jesaja und aus dem Lukasevangelium und ich werde euch die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher ansagen. Zum Buch Ruth lesen wir auch zu Beginn noch eine Einführung. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Das Buch Ruth. Eine Fremde vertraut Israels Gott. Ruth ist das einzige biblische Buch, was nach einer nicht-jüdischen Frau benannt wurde. Aufgeschrieben wurde es vielleicht noch vor der Salbung Davids zum König, eventuell von Samuel, aber genau weiß man es nicht. Die Geschichte spielt in der Richterzeit, als eine Hungersnot im Land herrschte. Und das Buch beinhaltet die Botschaft von der Gnade Gottes, die mit zwei armen, verwitweten Frauen die Geschichte der Familie Davids beginnt, aus der später der Messias, der Christus, hervorgehen wird. Der Name Ruth bedeutet übrigens Freundschaft. Dieses Buch erzählt, wie eine nichtjüdische Frau nach Israel kommt und die Ur-Urgroßmutter von König David wird. Wir lesen heute Kapitel 1 und 2. Wie Ruth nach Bethlehem kommt. Naomi und Ruth. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in den fruchtbaren Gebieten Moabs niederzulassen. Eine Anmerkung: Die Moabiter lebten östlich vom Toten Meer zwischen den Flüssen Arnon und Zered. Sie waren über Lot mit Israel verwandt. Auch die Urgroßmutter Davids war eine Moabiterin. Und noch ein paar Bedeutungen von den kommenden Eigennamen. Elimelech bedeutet »Mein Gott ist König«. Noomi bedeutet meine Liebliche, Machlon bedeutet der Schwächliche und Kilion bedeutet der Gebrechliche. Weiter im Text. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie dann im Ackerland Moabs wohnten, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Da entschloss sie sich, mit ihren Schwiegertöchtern das Gebiet von Moab zu verlassen. Sie hatte nämlich gehört, dass Jahwe seinem Volk wieder zu essen gegeben hatte. So brach sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf. Doch unterwegs sagte Noomi zu ihnen: »Kehrt um und geht wieder in euer Elternhaus zurück. Jahwe möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause.« Dann küsste sie beide zum Abschied. Doch diese weinten und sagten zu ihr: »Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« »Kehrt doch um, meine Töchter«, entgegnete Noomi. »Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich noch Hoffnung hätte, ja, selbst wenn ich in dieser Nacht mit einem Mann schlafen und dann Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch so lange zurückziehen und ohne Mann leben? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht das gleiche bittere Schicksal zumuten, das Jahwe mir aufgebürdet hat.« Da weinten sie noch mehr. Dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Noomi redete ihr zu: »Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und ihrem Gott. Folge ihr doch.« Aber Ruth sagte: »Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen.« Als Noomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, gab sie es auf, sie zur Umkehr zu überreden. So kamen beide miteinander nach Bethlehem. Da geriet die ganze Stadt in Bewegung und die Frauen riefen: Ist das nicht Noomi? Nennt mich nicht mehr Noomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat Jahwe mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir übel mitgespielt. So kehrte Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter nach Bethlehem zurück. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Noomi hatte von ihrem Mann her einen wohlhabenden Verwandten namens Boas. Er gehörte ebenfalls zur Sippe Elimelechs. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Noomi: Ich möchte gern hinausgehen und die Ähren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Geh nur, meine Tochter, sagte Noomi. Ruth kam zu einem Feld und las Ähren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Im Laufe des Tages kam Boas aus der Stadt zu seinen Leuten hinaus. Jahwe sei mit euch, begrüßte er seine Schnitter. Jahwe segne dich, antworteten sie. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht führte: Zu wem gehört diese junge Frau? Es ist eine Moabiterin, die mit Noomi aus dem Ackerland Moabs zurückgekommen ist, erwiderte der junge Mann. Sie hat gefragt, ob sie hinter den Schnittern her die Ähren auflesen darf. Vom Morgen an bis jetzt war sie auf den Beinen und hat sich kaum in den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter, geh nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Ruth warf sich vor ihm auf den Boden und sagte: Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas entgegnete: Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen, Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Du bist so gütig zu mir, Herr, erwiderte Ruth. Du hast mir Mut gemacht und so freundlich zu deiner Magd gesprochen, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde. Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Komm zu uns und iss von dem Brot. Du kannst es auch in den Humus tunken. Da setzte sie sich zu seinen Leuten. Boas gab ihr so viel Röstkorn, dass sie sich satt essen konnte und sogar noch übrig behielt. Als sie wieder zum Ährenlesen aufstand, befahl Boas seinen Leuten: Lasst sie auch zwischen den Garben sammeln und jagt sie nicht weg. Ihr könnt sogar Ähren aus den Garben fallen lassen, damit sie sie auflesen kann, und beschimpft sie nicht. So sammelte Ruth auf dem Feld bis zum Abend und klopfte dann ihre Ähren aus. Sie hatte etwa 17 Kilogramm Getreide zusammengebracht. Sie nahm es auf und brachte es in die Stadt. Ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dann holte Ruth hervor, was von ihrer Mahlzeit übrig geblieben war, und gab es ihr. Da fragte Noomi: Wo hast du heute Ähren gelesen? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der es dir erlaubt hat. Sie berichtete ihrer Schwiegermutter alles und sagte: Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, hieß Boas. Da sagte Noomi zu ihr: Er sei gesegnet von Jahwe, der uns seine Gnade nicht entzogen hat, weder uns Lebenden noch unseren Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Eine Anmerkung: Der Löser ist der nächststehende männliche Verwandte, der einem in Not geratenen Sippenangehörigen, zum Beispiel durch Auslösung des verkauften oder verpfändeten Grundbesitzes, beizustehen hat. Weiter im Text. Ruth, die Moabiterin, erzählte weiter: Schließlich hat er noch zu mir gesagt, dass ich mich zu seinen Leuten halten soll, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben. Da sagte Noomi: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden aufs Feld gehst, dann wird man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sich Ruth zu den Mägden des Boas und las Ähren auf, bis die Gersten- und auch die Weizenernte vorüber war. Dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Jesaja Kapitel 44. Neues Leben für Gottes Volk. Doch jetzt hör zu, mein Diener Jakob, und du, erwähltes Israel. So spricht Jahwe, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, der dir hilft. Hab keine Angst, mein Diener Jakob, du, mein erwählter Jeschurun. Denn ich gieße Wasser auf das durstige, rieselnde Becher, auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder, dass sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Der eine sagt, ich gehöre Jahwe. Nach Jakob nennt sich ein anderer. Einer schreibt auf seine Hand Eigentum Jahwes und ein anderer legt sich den Namen Israel bei. So spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, Jahwe, der allmächtige Gott. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden, spreche es aus, beweise es mir. Wer ließ von Urzeiten an das Kommende hören? Sollen sie uns doch sagen, was alles noch kommt? Lasst euch nicht erschrecken und zittert nicht. Habe ich es dir nicht schon lange gesagt? Ihr seid meine Zeugen dafür. Gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich müsste ihn kennen. Alle Götzenmacher sind ein Nichts. Ihre geliebten Götzen nützen nichts. Und ihre Zeugen sehen nichts und werden beschämt. Wie kann man sich nur einen Gott machen wollen, ein Götterbild gießen, das doch nie etwas nützt? Wer mit so etwas verbunden ist, wird sicher beschämt. Die Kunsthandwerker sind ja auch nur Menschen. Mögen sie sich sammeln, treten sie vor. Erschrecken werden sie und schämen werden sie sich. Der Schmied nimmt ein Stück Eisen und steckt es in die Glut. Dann bringt er es mit Hämmern in die gewünschte Form, bearbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Dabei hungert er sich ab und verliert seine Kraft. Er trinkt kein Wasser und ist ganz erschöpft. Der Holzschnitzer misst einen Block ab, umreißt ihn mit dem Stift, zeichnet mit dem Zirkel vor und arbeitet die Form mit Stecheisen aus. Sein Schnitzbild sieht aus wie ein Mensch. Es ist ein Prachtstück von Mann. Dann wird es in ein Haus gestellt. Vorher fällt man eine Zeder, wählt eine Eiche oder sonst einen starken Baum, pflanzt eine Fichte, die der Regen wachsen lässt. Sie dienen ihm als Feuerholz. Er nimmt davon und wärmt sich damit, heizt ein, um damit Brot zu backen, oder er schnitzt daraus einen Gott und wirft sich vor ihm nieder. Die Hälfte davon legt er ins Feuer, röstet Fleisch in der Glut und sättigt sich daran. Auch wärmt er sich und sagt, ah, wie wird mir warm, wie gut das tut. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er bückt sich vor ihm, wirft sich nieder und betet zu dem Holz. Rette mich, du bist ja mein Gott. Unwissend sind sie und ohne Verstand. Ihre Augen sind verklebt, dass sie nichts sehen, und ihr Herz, dass es nicht begreift. Keiner denkt darüber nach und kommt zu Verstand. Die eine Hälfte habe ich verbrannt, in seiner Glut backte ich zum Essen Brot und röstete Fleisch, und den Rest davon machte ich zu einem Gräuel. Vor einem Holzklotz bückte ich mich. Wer Asche hütet, ist betrogen. Sein Herz hat ihn getäuscht. So rettet er sein Leben nicht. So sagt er nicht, ein Trugbild habe ich in der Hand. Bedenke dies, Jakob, denn mein Diener bist du. Ich habe dich geschaffen, Israel, und du stehst unter meinem Schutz. Ich vergesse dich nicht. Wie eine Wolke fege ich deine Verfehlung weg, wie einen Nebel deine Sünden. Kehr zu mir um, denn ich habe dich erlöst. Jubelt ihr Himmelswelten, denn Jahwe hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und alle deine Bäume, denn Jahwe hat Jakob erlöst. An Israel zeigt er seine Herrlichkeit. Berufung des Befreiers Kyros. So spricht Jahwe, dein Erlöser, der dich im Mutterleib gebildet hat. Ich bin es, Jahwe, der alles wirkt, der den Himmel ausgespannt und die Erde ausgebreitet hat, ich allein. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wahrsager zu Narren macht, die Zeichen der Orakelpriester platzen lässt, der die Weisen zur Umkehr zwingt und all ihr Wissen wertlos macht. Ich bin es, der das Wort bestätigt, das sein Diener spricht, der den Plan ausführt, den seine Boten verkünden, der von Jerusalem sagt, es werde bewohnt, und von den Städten Judas, sie werden wieder aufgebaut, eure Trümmer richte ich auf. Der zum tiefen Meer sagt, trockne aus, deine Fluten sollen versiegen. Der von Kyros spricht, er ist mein Hirt, er wird alles tun, was ich von ihm will. Eine Anmerkung: Der persische König Kyros war zu Jesajas Zeit noch nicht einmal geboren. Mehr als 150 Jahre später, 536 vor Christus, würde er den Juden die Heimkehr aus der Verbannung erlauben. Eine ähnliche Ankündigung findet sich nur noch in 1. Könige 13, wo Joschia 300 Jahre vor seiner Geburt schon namentlich erwähnt wird. Weiter im Text die Ankündigung zu Kyros: Er wird befehlen, Jerusalem wird aufgebaut, der Grundstein des Tempels werde gelegt. Lukas Kapitel 20, die Verse 20 bis 47. Steuern zahlen? Doch ließen sie ihn nicht mehr aus den Augen und schickten Spitzel zu ihm, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit des römischen Statthalters ausliefern könnten. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Sie konnten ihn zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Gibt es eine Auferstehung? Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese religiöse Gruppe behauptete, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Sie fragen, Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau. Doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Nach ihm der dritte und so alle 7. Sie heirateten die Frau, hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle 7 waren ja mit ihr verheiratet. Jesus sagte zu ihnen, heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt. Aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten aufzuerstehen, werden nicht mehr heiraten. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich werden lassen, als er in der Geschichte vom Dornbusch den Herrn als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnet. Er ist also nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige von den Gesetzeslehrern, Rabbi, das war eine gute Antwort. Denn sie wagten es nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Nun wandte sich Jesus an alle und fragte, wieso wird denn eigentlich behauptet, der Messias sei der Sohn Davids. David selbst sagt doch im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zu einer Fußbank für dich gemacht habe. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger: Hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der ersten Reihe und bei Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Darum erwartet sie ein sehr hartes Urteil. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.